Fragen, die ich dann kläre, ist einmal, ich nenne das immer Sprechlandkarte, dass wir dann schauen, mit wem spricht das Kind denn. Das ist auch wieder individuell. Die Frage ist dann, warum wird es schlechter? Ne? Also ich hatte beispielsweise einmal ein Kind, das über lange, lange Zeit quasi schulabsent war. Und nach einem, also auch da wurde ich dann dazu geholt und es hat sich dann eben rausgestellt, dass der Auslöser dafür war Sport und Schwimmen. Ein Beispiel, was oft übersehen wird in Schule, und ich nenne es jetzt einfach explizit, weil es doch eine große Gruppe der Kinder betrifft, ist zum Beispiel Toilettengang. Das hat erstmal mit mündlichen Noten überhaupt gar nichts zu tun.
Ja, das stimmt. Schwieriger Prozess.
Toilette ist für viele Kinder ein absolut unsicherer Ort. Und der gesagt hat, vielleicht solltest du mit dazufügen, dass es bei den Kindern mit selektivem Mutismus häufig nicht um noch mehr Arbeit geht, sondern um eine Veränderung in der Haltung zu dem Kind.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte. Wir haben uns bereits mit Grundlagen und therapeutischen Herangehensweisen beschäftigt. Heute geht es um den Schulalltag.
Ja, unser Gast heute ist die Julia Sporkmann, systemische Beraterin, erfahrene Begleiterin von Familien mit mutistischen Kindern und ehemalige Lehrerin. Ganz schön, dass wir heute bei dir sein dürfen, Julia.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid.
Julia, du kennst ja Schule von innen, als Lehrerin zunächst mal, aber als Mutter und als Beraterin auch. Das heißt, das sind schon drei Rollen. Wie erlebst du heute die Situation für Lehrkräfte, die einem mutistischen Kind begegnen?
Umfängliche Frage am Anfang.
Viel.
Da kommt ja direkt auf den heißen Punkt.
Was ist so ein Knackpunkt?
Tatsächlich begegnet mir häufig einfach eine ganz große Hilflosigkeit. Das ist auf mehreren Ebenen erklärbar. Also A, leben wir einfach in einer hochgradig kommunikativen Welt. Zum einen, da fällt es einfach auf, wenn da ein Kind ist, was mir einfach nicht antwortet, antwortet oder sogar mimisch-gestisch auch erstarrt. Und aufgrund der Symptomatik im Freeze beim selektiven Mutismus, Mimik, Gestik häufig, einen ablehnenden Ausdruck, ne, durch das Erstarren der Gesichtszüge, durch die verringerte Möglichkeit, den Körper zu bewegen, das Erstarrte, das wirkt wie ein Kind, was ablehnend, verweigernd ist, was natürlich bei einem Menschen, der jetzt einfach, was einfach doch die Regel ist, Mutismus noch nicht kennt in seiner Symptomatik, die Assoziationskette hervorruft eben.
Ja,
ne? Das Kind lehnt mich ab. Es ruft Ohnmacht und Hilflosigkeit hervor, weil ich einfach dann als Erwachsener auch in die Situation komme, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich bekomme keine Antwort, ich bekomme keine Reaktion. Das einordnen zu können, das steht ja dann einfach an erster Stelle. Und das ist natürlich schwierig ohne Hintergrundwissen.
Große Unsicherheit bei Lehrkräften, die gewöhnt sind, in ihrem Ort, in ihrem Klassenraum eigentlich in kommunikativen Prozessen eingebunden zu sein, die ganz viel daraus ziehen, die damit arbeiten, das ist ja die Basis allen schulischen Arbeitens, ist soziale Interaktion und Kommunikation. Und das läuft dann nicht.
Das läuft dann nicht.
Ja, ist das auch das, was dir begegnet, was du gerade geschildert hast, dass Kolleginnen das auch so benennen, dass sie das Kind als wie eingefroren oder freeze wahrnehmen und gar nicht, also haben die wirklich den Blick dann auch schon dafür, wenn die das beschreiben?
Also für mich ist der Weg ja häufig über die Eltern, dass die Eltern darum bitten, dass ich in der Schule ein Aufklärungsgespräch führe. Was ich da einfach sehe, ist sehr viel Nicken. Ne? Also wenn ich dann die Symptomatik beschreibe, dann kommt immer genau.
Ah, okay,
ne? Und dann halt meistens so, aha, wenn dann der Hintergrund dieser Symptomatik, die sie da wahrnehmen, die sie nicht verorten können, erklärt wird.
Was ist für dich so ein typischer Beratungseinstieg, wenn du dann da bist, wenn die Eltern sagen, liebe Julia Sporkern, sprich doch einfach mal mit der Kollegin darüber.
Also in der Regel läuft es so, dass die Eltern sich an mich wenden, ja, weil einfach Herausforderungen da sind. Die können unterschiedlicher Art sein. Also sei es innerfamiliär die große Frage, was können wir als Eltern tun? Und dann ploppt das Schulsystem auf, wenn ich dann mal nachfrage, wie läuft es eigentlich in der Schule? Ne? Weil jetzt um die erste Frage nochmal darauf zurückzukommen, wenn das so ist, dass da ein Kind ist, was nicht reagiert, gibt es eine kleine Gruppe, die einfach so eine natürliche Begabung mitbringt, die die da irgendwie ein Gefühl dafür haben für diese Kinder. Und ansonsten beobachte ich eben, dass es entweder dahingehend kippt, dass eher so eine Haltung ist. Ne? Es gibt auch ein Buch, das heißt, das stille Kind ist das vergessene Kind von der Franziska Florinet-Bartsch. Und das beschreibt das so ein bisschen, ne? Also ich habe tatsächlich einmal gehört, ja, da kamen dann die Lehrer Ende der vierten, da ging es dann um die weiterführende Schule, im Elterngespräch auf die Eltern zu und sagten, uns ist aufgefallen, wir haben ihren Sohn noch nicht sprechen hören.
Und das nach 4 Jahren.
Und das nach 4 Jahren Schule. Ja. Oder aber es kippt in die andere Richtung, nämlich dass die Lehrkräfte recht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das als Angriff so ein bisschen wahrnehmen auf sich, ne? Also als manipulatives Verhalten. Ich lasse mich von ihrer Tochter nicht manipulieren, ist so ein Zitat. Der redet ja mit Max und Florian aus der Klasse.
Dann genau, in so einer Situation passt das ja auch, muss das ja auch bei mir sein. Und sie beziehen das persönlich auf sich selbst.
Genau, es wird dann persönlich, also das passiert natürlich auch schnell, wenn das System des Kindes beispielsweise bei einem Lehrer nicht derart anspringt und das dann mit einem Kollegen, Kollegin sprechen kann. Es ist selten, ne? Aber dann wird es natürlich noch schwieriger. Hm.
Gibt es dann so ein Leitfaden, wo du sagst, so beginne ich immer einen Beratungsprozess mit Lehrkräften?
Ja, also ich habe einen inneren Leitfaden.
Ja, genau, das meinte ich damit.
Ja, ja, also der erste Punkt für mich ist immer zu beschreiben, was sie wahrnehmen in der Regel an einem Kind mit selektivem Mutismus. Und auch, was sie nicht wahrnehmen können, nämlich das Kind innerhalb der Familie, innerhalb seines Safe Places. Ich habe in der Regel ja schon Hintergrundinformationen von den Eltern und dadurch natürlich auch ein Stück weit Wissen darum, was so die großen Leidenspunkte der Kinder sind. Manchmal ist es auch so, dass ich die Kinder mit ins Boot nehme, wenn es dann auch darum geht, einen Nachteilsausgleich zu gestalten für die Schule. Dann habe ich vorher auch mit den Kindern gesprochen, weil das so ein wichtiger Punkt für mich ist, was ich sage, wir dürfen nicht über die Köpfe der Kinder entscheiden und manchmal denken Mama, Papa, ja, genau. Lehrer, Lehrerin, ja. Das und das ist jetzt gut und hilfreich. Und wenn man dann aber mit den Kindern selbst spricht, sind das ganz andere Dinge. Und dann sprechen wir über WhatsApp, über Chat oder das Kind flüstert der Mama. Also da finden wir immer Wege. Genau, und das kann dann eben, wenn das da ist, auch mit in das Gespräch einfließen. Also erst geht es mal um die Symptomatik. Und das ist bei den Kindern sehr, sehr individuell. Das macht es ja auch wieder so herausfordernd, dass es eben genauso wie beim Autismus-Spektrum kein Leitfaden A bis Z gibt, wie man durchgehen kann. Fragen, die ich dann kläre, ist einmal, ich nenne das immer Sprechlandkarte, dass wir dann schauen, mit wem spricht das Kind denn? Mit wem spricht es frei und sicher, laut? Mit wem kann es vielleicht schon flüstern? Das ist so ein Zwischenschritt. Und ja, bei welchen Menschen blockiert das System eben noch? Und dann ist mein Augenmerk halt immer wieder zu betonen, dass das die Ressourcen sind, mit denen wir arbeiten. Also, dass wir wegkommen von, das spricht ja mit dem, dann muss es doch da und da auch funktionieren, sondern dass wir hingehen und sagen, das sind die Ressourcen, die wir im Raum Schule haben und auf denen können wir aufbauen. Sprich, wenn mein Ziel ist, ein Kind schafft es beispielsweise mal an die Tafel zu gehen und sei es erstmal nonverbal, aber dort eine Aufgabe zu lösen. Und ich weiß, es hat nur mein anderes Vokabular, also Sicherheitsanker in der Lina, ne? Dann kann ich das ja nehmen und zu dem Kind hingehen und sagen, du magst mal mit der Lina zusammen nach vorne gehen, ne? Probier das mal aus. Du musst nicht sprechen, es geht nur darum, das noch von A nach B zu schieben zum Beispiel. Ja, also Ressourcen wirklich zu nutzen. Ja, und dann ist es sehr unterschiedlich von Kind zu Kind. Also was so klassische Themen sind, je nachdem wie ausgeprägt der Mutismus ist, ist eben, welche zu sensibilisieren, wie kann ich denn ein großes Ziel in möglichst kleine Schritte zu schneiden, um das Kind halt zu trainieren. Ne? Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem eben genannten Beispiel bleiben, mein Ziel ist es, das Kind schafft es, von seinem Platz zur Tafel zu kommen. Wir reden noch nicht übers Sprechen, ne? Allein über diesen Schritt aufzustehen, man ist im Fokus der Klasse und man muss nach vorne gehen. Das kann ich zum Beispiel auch üben, wenn gerade im Grundschulbereich der Datumsdienst, wenn da das Datum vorne rechts neben der Tafel ist. Ja, und beispielsweise morgens in der Ankommenssituation hat der Datumsdienst immer die Aufgabe, es anzupassen.
Ja, genau, richtig.
So,
ja.
Und dann ist da auf so eine Idee zu kommen, ne, wie kann ich denn jetzt unabhängig vom Fokus, das Kind muss jetzt an die Tafel und da eine Aufgabe lösen, den ersten Schritt machen, nämlich ich bin in Sicherheit, wenn ich nach vorne laufe. Und das kann ich eben zum Beispiel durch solche Dinge machen. Das ist dann auch ein Teil meiner Beratung, zu schauen, was gibt es denn für alternative Wege, das zu trainieren.
Jetzt bist du schon, sag ich mal, sehr tief in der Beratung drin und nennst uns ganz viele Beispiele, wie das umgesetzt wird. Das können wir uns, glaube ich, sehr gut vorstellen gerade, welche Situationen man, alltägliche Situationen nutzen kann, die einfach schon da sind und ich mich darauf einstellen kann, was muss ich gerade auch für dieses Kind auch herunterbrechen und was kann ich ihm anbieten. Ich habe jetzt gerade so im Kopf, wenn ich an Beratungsprozess denke und du sagst, die Eltern stoßen den einfach häufig an und dann kommt die Schule ins Spiel, so Sorgen und Missverständnisse. Jetzt hätte ich gedacht, vielleicht haben auch die Kolleginnen in Schule durchaus Sorgen. Ich habe so ein bisschen aber herausgehört, die Sorgenseite kommt eher von den Eltern und liegt dann auch die Missverständnisseite eher in der Schule oder auch es ist gar nicht so der Fokus darauf. Und was sind da so typische Sorgen und Missverständnisse?
Also typische Sorgen und Missverständnisse in der Schule sind häufig im Zusammenhang mit der Bewertung und Benotung des Mündlichen.
Das ist dann von beiden Seiten, ne? Also
nicht das betrifft Eltern, dann beide Seiten. Das ist dann unterschiedlich.
Benote ich genau. Und dass mein Kind bleibt unter seinen Möglichkeiten. Diese Sorgen haben, denke ich, beide Seiten.
Mhm. Genau, also hat natürlich jeder seinen eigenen Blickwinkel darauf und seine eigenen Nöte diesbezüglich. Also was ich merke, ist oft eine ganz große Erleichterung auf Seiten der Lehrkräfte, wenn dann dieses Gespräch stattfindet. Also bei vielen, ne? Also gerade die dann natürlich zustimmen zu einem solchen Zoom-Treffen, das sind häufig einfach schon auch engagierte Lehrer, die, ne, die gerne helfen möchten, aber bisher einfach gar nicht das Handwerkszeug in der Hand hatten.
Gibt es da etwas dabei, wo du sagst, das überrascht mich jetzt sehr, wenn du solche Gespräche führst mit LehrerInnen? Oder auch, das ist jetzt sehr herausfordernd, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet?
Ja, also ich meine, ich kann natürlich jetzt von mir persönlich sprechen, aber ich habe auch ein bisschen einen anderen Lebensweg. Ich bin mit Menschen mit Behinderung groß geworden. Das heißt, ja. Ich habe einfach von vornherein so einen ganz anderen Fokus auf Kinder, ne? Und es überrascht mich manchmal, wie schwer wir Menschen uns doch tun können, wenn Kinder nicht, ich sag mal, normfunktional so durch ihr Leben gehen.
Ja, das weil es so Hürden schafft, auch für schon. Einen selbst. Ne?
Mhm. Ja,
ja, weil man auch als Lehrkraft eigene Bewertungsschemata, eigene Strukturen so ein bisschen über Bord werfen muss im Grunde.
Das ist es. Und ich glaube, dass insgesamt häufig auch die Sorge ist, über ein mögliches Regelwerk im System Schule drüber zu gehen. Und da ist auch manchmal viel Unwissenheit da. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Nachteilsausgleich ansprechen.
Ja.
Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Von 100 Kindern hatten über 40% keinen Nachteilsausgleich mit selektivem Autismus. Das wird diskutiert, der Nachteilsausgleich. Ich halte ihn, wenn er richtig gemacht ist, für unabdingbar für das Kind.
Kannst du an der Stelle, weil wir jetzt gerade da sind, einfach mal sagen, was heißt das? In diesem Nachteilsausgleich ist, sag ich mal, im schulischen Bereich kein neues Wort. Das kennen wir aus dem LRS-Prozess heraus. Da ist es so gang und gäbe, da ist es gesetzlich verankert, wie es läuft. Mittlerweile hat sich so ein bisschen auch herauskristallisiert bei Kolleginnen, dass es das bei Autismus auch gibt. Aber Mutismus, da denken auch viele, wieso?
Genau, und das ist die große Frage. also warum? Also nach dem Schulrecht ist der selektive Mutismus eine seelische Behinderung. Auch wenn sie therapiert wird, nicht dauerhaft ist. Ja, also es ist
unabhängig von einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, aber.
Ja.
Ne, der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf kann ermittelt worden sein oder eben auch nicht. Also das kommt wirklich ganz extrem auf die Situation an, in der das Kind sich im schulischen Kontext befindet.
Ja, da kann ich direkt anknüpfen, weil was dann häufig aus dieser Hilflosigkeit heraus passiert ist, wir machen ein ASF-Verfahren.
Ja.
So, wo ich dann immer sage, halt, stopp. Ein ASF-Verfahren macht dann Sinn, wenn der Hilfebedarf des Kindes die Möglichkeiten des schulischen Systems übersteigen. Das tut es aber in der Regel bei einem Kind mit selektivem Mutismus gar nicht.
Also
das
heißt, diese Kinder, die selektiv mutistisch sind, in ihrem Schulbereich eigentlich gut aufgehoben.
Wenn das Kind nicht unter einem derartigen Druck steht, dass es dauerhaft im Freezing drin ist,
Ja. Dann
sind das häufig Kinder, die im schriftsprachlichen Bereich versuchen zu kompensieren, also da wirklich eher zu den guten Schülern gehören, weil sie da ihre einzige Kompensationsmöglichkeit haben. Sie sind hochgradig angepasst, ja, also es wird alles versucht, um bloß jede Regel einzuhalten. Es sind stille Kinder, es sind keine auffälligen Kinder. Wie gesagt, und dadurch kommt ja auch dann das Sprichwort häufig eben die vergessenen Kinder.
Also wenn die schulische Leistung ist da so ein Indikator, wenn die, schlechter wird bei einem Kind, was sich im Mutismus befindet, wäre das dann eher der Schritt zu sagen, es könnte dann in Richtung ASF gehen, weil einfach das ganze Umfeld verändert werden könnte, müsste?
Das ist auch wieder individuell. Die Frage ist dann, warum wird es schlechter? Ne? Also ich hatte beispielsweise einmal ein Kind, das über lange, lange Zeit quasi schulabsent war. Und da wurde ich dann dazu geholt und es hat sich dann eben rausgestellt, dass der Auslöser dafür war Sport und Schwimmen. Ja, und nachdem wir dann einfach diese beiden Punkte lösen konnte auch dieses Kind wieder gut in die Schule gehen. Ja. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was vielleicht eine Lehrkraft hat, die das nicht so ganz einordnen kann, ne? Also oder vielleicht auch die Haltung hat, ich muss das nur ein bisschen unter Druck setzen, das Kind, dann kommt das schon. Es kann ja letztlich sprechen, zu Hause spricht es ja auch. Dann kann es eben auch dazu führen, dass das Kind sich immer weiter zurückzieht, vermehrt im Freezing ist und dadurch natürlich auch der Bereich, der lernfähige Bereich des Gehirns gar nicht mehr abrufbar ist.
Aktiviert ist. Ist das so ein großes Missverständnis, weil du das jetzt vorhin auch schon mal genannt hattest, dass, wenn ich sehe, das Kind befindet sich im Freezing, unbedingt will, dass das da rausgeholt wird, also ich das dran setzen muss, dass ich es unbedingt zum Sprechen bringe, weil es spricht ja vielleicht in anderen Situationen, was du häufig bei Kolleginnen dann erlebst oder ab und an?
Oder dass Kolleginnen einfach mit der Idee in deine Beratungssituation gehen, die berät mich jetzt im Hinblick darauf, wie das Kind ans Sprechen kommt. So, das. Ist das so ein Missverständnis, was häufig auch dir begegnet?
Ja, aber ehrlich zu sein, landet das relativ wenig bei mir, was im Vorfeld schon passiert ist. Das wird mir jetzt nicht erzählt.
Okay.
Ja. Das erfährst du dann auch gar nicht, was da im Vorfeld passiert ist. Okay. Kann ja manchmal gut oder auch schlecht sein. Also da gehst du ganz unbefangen rein.
Ja.
Ja.
Ja. Genau, also es gibt ein Problem, ne? Also entweder geht es darum, dass das Kind einfach ein schlechtes Notenbild hat, weil es schriftlich mit 2 dasteht, aber dann mündlich eben mit 5 bewertet wird. Ne? Das ist meistens so ein Punkt, wo sich dann Eltern an mich wenden. Es sind jetzt viele Einschulungsgespräche gelaufen, ne, weil einfach die Menschen jetzt auch vermehrt wissen, dass ich das mache. Das heißt, da haben wir dann natürlich einen sehr guten Start, wenn die Kolleginnen und Kollegen von Anfang an schon gebrieft sind. Der größte Auslöser für ein Gespräch, warum ich dazu geholt werde, sind tatsächlich die Noten. Die große Diskrepanz zwischen schriftlichen und mündlichen Noten. Und wenn es dann eben in Richtung Abschluss und so weiter geht. wie damit umgegangen wird, ist wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt Kollegen, die versuchen, das Kind unter Druck zu setzen. Es gibt Kollegen, die stellen das Kind an die Tafel und sagen, du hältst jetzt deinen Vortrag. Es gibt Kollegen, die bewerten einen Vortrag mit 3 oder 4, der flüsternd oder mit einer sehr leisen Stimme vorgetragen wird. Na, wo wir natürlich mit dem Hintergrundwissen sagen, boah, was für ein Mutschritt, sich vor die Klasse zu stellen und diesen Vortrag mit leiser Stimme ablesend, ja, aber vorzutragen. Ja, also diesen Mut zu haben, sich in diesen Fokus zu begeben, den feiern wir ja alle. Und dann ist es natürlich echt so für die Eltern und auch für das Kind eine Argenschlag in die Magengrube, wenn es dann eine 3 ist mit der Argumentation, ist, ja. Sie hat ja nur abgelesen und auch nicht laut gesprochen.
Also das wäre jetzt etwas, wo der Nachteilsausgleich greifen könnte.
Genau. Ja, also im Nachteilsausgleich würde dann bei solchen Kindern drinstehen, das Vortragen mit leiser Stimme und, Sicherheit durch Ablesen wird erstmal toleriert. So, ne?
Wie berätst du denn dann, wenn wir beim Nachteilsausgleich sind, lass uns das ein klein wenig vertiefen, wie berätst du denn Kolleginnen, den festzulegen, den Nachteilsausgleich?
Meistens ist es so, dass ich, also wenn ich dazugezogen werde für den Nachteilsausgleich, ist es so, dass ich ein Gespräch mit den Eltern habe, unter Umständen auch mit dem Kind und mit den Lehrern im besten Falle. Und dann mache ich den fertig und schicke den quasi als Beispiel rüber.
Ah, okay. Ja, ja.
Das ist sehr hilfreich, weil Kolleginnen ganz häufig vor der Situation stehen, ich habe sowas noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, vielleicht gibt es auch gar kein Formular oder kein entsprechendes, auch nicht von LRS-Kindern oder sowas. Und wenn man sowas an die Hand bekommt, ist dieser Schritt dahin viel, viel leichter. Weil man was hat, an dessen Struktur man sich entlanghangeln kann, das ist gut. Du hast ja eben, ich gehe noch mal so ein bisschen zu dem, was Lehrerinnen erwarten. Also wenn ich in Beratungsprozessen bin, dann höre ich ganz häufig, gibt es irgendwelche guten Maßnahmen, gibt es Tipps, gibt es Methoden, gibt es vielleicht sogar eine Checkliste, die ich abhaken kann, gerne auch so ein Köfferchen, wo man bausteinmäßig, also ich überspitze das jetzt natürlich, ne, wo man bausteinmäßig sich irgendwas rauszieht, hörst du schon an der Art der Frage, gibt es da vielleicht auch noch was, wo du einen Schritt davor setzt und wo es erstmal zunächst um was anderes geht bei den Kolleginnen?
Ja. da ich immer nur in der Regel nur eine Stunde habe mit den Kollegen und Kolleginnen und da versuche, so viel wie möglich quasi rüberzubringen, gebe ich die Frage einfach mit, in der Regel, dass einmal für sich reflektiert wird, was löst das Schweigen des Kindes in mir aus?
Also es geht so auch um innere Haltung.
Genau, es gibt auch einen Mutismus-Experten, der ein Buch rausgebracht hat. Da hat er Lehrerinnen und Lehrer ein Tagebuch schreiben lassen, wo sie wirklich halt notiert haben, was wird ausgelöst in mir an Gefühlen, wenn ich mit diesem schweigenden Kind zu tun habe. Und das ist total spannend. Also da ist ein Beispiel von einer Referendarin, die da auch mitgemacht hat, die dann wirklich auch beschrieben hat, ich fühle mich abgelehnt von diesem Kind, was in der Pause mit mürrischem Blick an der Mauer wird. Also so ähnlich ist, war das Zitat. Ich kann es nicht mehr ganz wiedergeben. Und ich glaube, dass das ganz oft passiert. Je nach Generation sind wir einfach doch häufig innerlich oder haben wir oft erlebt, dass Schweigen so etwas mit Verbindungsabbruch zu tun hat. Und es kommt dann irgendwo auf einer unbewussten Ebene doch dann hoch, wenn wir so ein schweigendes Kind vor uns stehen haben.
Ja, das sind wir einfach nicht gewöhnt. Wir sind in Austausch miteinander gewöhnt.
Genau, wir können nicht auf die uns gewohnte Art und Weise in Verbindung gehen mit dem Kind, sondern es muss auf einer anderen Ebene stattfinden.
Ja, wir sind komplett gepolt auf Sprecher-Hörer-Wechsel und der ist sofort unterbrochen. Dann steht man da alleine ohne die Entsprechung beim Kind, obwohl man sich so viel Mühe gibt und vielleicht ganz viele Ideen zu Hause hatte und es funktioniert nicht. Und
genau, ja. Das ist eine Frage und dann geht es mir schon auch so ein bisschen um die Haltung, die wir dem Kind gegenüber einnehmen können. Das ist natürlich gepaart mit Tipps, ne? Dass zum Beispiel ich gar nicht so sehr den Fokus auf dieses Kind richten muss, ne? Und dann das Kind angucke und warte, bis es denn vielleicht eventuell antwortet oder nicht, sondern ich kann auch so im Vorbeigehen mit dem Kind sprechen, ne? Ich kann, weiß ich nicht, in meiner Tasche kuscheln und mit dem Kind sprechen. Ja, also das heißt, und das, da ist die Chance, dass das Kind nicht in so eine hochgradige Anspannung kommt, um einiges höher, als wenn das wirklich dieses, ne, Lehrer, Schüler und ich spreche jetzt mit dir, also, sondern eben dieses Beiläufige ist, dann einfach für sich zu verinnerlichen, dieses Kind versteht alles, es ist hochgradig aufmerksam, diese Kinder sind häufig total geübt darin, Mikromimik wahrzunehmen, was auch wiederum dazu führt, dass sie auch sehr, sehr schnell merken, was für eine Haltung ich als Erwachsener ihnen gegenüber einnehme. Ne? Bin ich so, oh, die da, die redet schon wieder nicht. Ne? Boah, mit der habe ich gar keinen Bock. Die kriege eh keine Antwort von der. Ne? Solche. Das spüren die Kinder intuitiv.
Ist dann die Haltung eigentlich die man für sich selber entwickeln muss? Ich muss mich von, also als Lehrerin, ich muss mich von meinen eigenen Bedürfnissen freimachen. Weil ich, und Erwartungen auch.
Genau. Das ist sowohl in Schule als auch für die Eltern häufig das Thema. Erstmal sich an den eigenen Erwartungen abzuarbeiten, die ich da mitbringe. Und dann kreativ zu werden, andere Wege zu finden.
Ja, genau, ne? Richtig. Genau. Mhm. Auch das Kind ganz anders zu sehen, weil im Prinzip durch meine Erwartungshaltung stecke ich das Kind ja in eine Schublade, weil ich es auch nicht anders gewöhnt bin, wie Kinder reagieren, und reagiert dieses Kind ja nun mal gar nicht auf irgendwas.
Ja, ich sag immer, reagiert, also wenn das kommt, dann würde ich gerne dann immer zurückfragen, reagiert es wirklich gar nicht?
Ja.
Das ist natürlich etwas, was für Lehrerinnen und Lehrer wahnsinnig schwierig ist. Also da sitzen ja noch 25 andere Kinder oder so in der Klasse, ne? Aber ganz oft ist es so, die Kinder melden sich, dann so.
Ja? Also ich bebildere das mal.
Ja, ich glaub, ja,
genau. Deine Hand bewegt sich sehr zaghaft über die Tischkante, kaum wahrnehmbar.
Oder auch unterm Tisch. Das ist,
oder vielleicht mit dem Stift, der so unauffällig,
genau, der Stift, der so ein bisschen
geht oder sowas. Wird.
Oder so ein ganz feines,
das ist schon,
ganz feines Nicken.
Genau, das ist schon die Situation, wo sich die innere Anspannung des Kindes dann auch so ein bisschen Bahn bricht, ne? Und dann auch doch etwas zeigt. Und ich muss es nur wahrnehmen. Und ich muss es wissen, dass es so ist.
Ja, ich erzähle mal von einer Lehrerin, die hatte da irgendwie so ein natürliches Talent, dieses Kind mitzunehmen. Die hat auch im Lehrerzimmer ordentlich gekämpft, es anders zu machen.
Großartig.
Und die hat zum Beispiel gesagt, wissen Sie, das einzige Kind, was mich immer anguckt, bevor die Schule, ne, bevor es nach Hause geht, ist dieses Kind.
Aber also das ist eine einzige Wahrnehmung Kind von der Kollegin.
Genau, total. Das ist das einzige Kind, was mir per Blick immer Tschüss sagt. Die anderen rennen einfach raus. Und dieses Kind sagt mir Tschüss mit einem Blick. So. Und das habe ich so gefeiert, weil das einfach, ja, weil man da so gespürt hat, dass das Kind gesehen wird. So, ne?
Magst du ein Beispiel erzählen, wo eine kleine Veränderung im Klassenzimmer viel bewirkt hat?
Ein Beispiel, was oft übersehen wird in Schule, und ich nenne es jetzt einfach explizit, weil es doch eine große Gruppe der Kinder betrifft, ist zum Beispiel Toilettengang. Das hat erstmal mit mündlichen Noten überhaupt gar nichts zu tun.
Ja, das stimmt. Schwieriger Prozess.
Toilette ist für viele Kinder ein absolut unsicherer Ort.
Also nicht nur für selektiv-mutistische Kinder, sondern generell ist Schultoilette ein ganz schwieriger Ort.
Nur wenn ich jetzt, ja, natürlich betrifft es nicht nur selektiv-mutistische Kinder. Nur wenn ich jetzt eben mit einem eh schon sehr belasteten Nervensystem zu tun habe als Kind oder Jugendliche, wo dann eventuell einfach auch verstärkte Ängste auftreten, dann ist das natürlich unter Umständen ein Grund, Essen und Trinken in der Schule vollständig einzustellen. Was gerade, wenn wir dann an Ganztag denken, schon einfach, komplex schwierig wird, weil natürlich ein Kind, was den ganzen Tag nichts trinkt und nichts isst, auch weniger lernfähig ist, was wiederum dann Einfluss auf die schriftlichen Noten hat, weil die mündlichen einfach noch nicht da sind, ist das für das Kind dann natürlich auch nochmal, im schulischen Sinne eine große Auswirkung. Und da hat es schon oft geholfen, genau diesen Punkt anzusprechen. Und das Kind bekommt dann eine explizite Erlaubnis von der Lehrkraft. Es ist völlig in Ordnung, wenn du im Unterricht, wenn es gerade ruhiger ist, auf den Toiletten gehst. Und du musst mir auch nicht vorher Bescheid sagen.
Da hast du dann wirklich sehr aktiv das Verständnis überhaupt geweckt bei Kolleginnen, weil das gar nicht so auf der Hand liegt. Da geht es ja gar nicht um nicht reden, sondern um was völlig anderes. Und den Zusammenhang stellen viele halt dann in dem Moment nicht her.
Das wäre so ein Punkt. Auch oft ein Leidenspunkt für die Kinder oder für eine Gruppe der Kinder ist der Sportunterricht. Es gibt Kinder, die machen ganz wunderbar Sport mit. Das ist gar kein Thema. Aber wenn der Mutismus viel auch schützt vor Fehlern und vor sich zeigen und im Grunde vor Fehlern, dann kann natürlich Sport zu einer ganz massiv herausfordernden Situation werden, weil ich habe ja nicht die Möglichkeit, das zu Hause zu üben, sondern da kommt der Sportlehrer und sagt so, wir machen jetzt Folgendes, ja. Und dann weiß ich aber nicht so richtig, wie funktioniert die Übung jetzt eigentlich. Und dann muss ich ja meinen ganzen Körper einsetzen. Das heißt, je nachdem, wie stark ich auch mit Freeze reagiere, bin ich ja einfach auch motorisch dann eingeschränkt als Kind. Und geraten dann unter einen ganz argen Stress. Dazu kommen noch Umziehsituationen und so weiter und so fort, ne, wo einfach viel Scham auch eine Rolle spielen kann. Und das kann durchaus dazu führen, dass diese Kinder an diesen Tagen nicht in die Schule gehen oder die Eltern das nur mit sehr, sehr, sehr viel frühmorgendlichen Kampf schaffen oder tatsächlich dann einfach auch langfristig komplett in die Verweigerung gehen. Das betrifft jetzt wirklich nicht viele, aber das kann passieren. Und das sind dann eben solche Punkte. Sport, ja, das ist, ich Toilettengänge. Glaube auch,
das ist schwierig. Also gerade beim Sportunterricht habe ich ja keine Möglichkeit, mich zurückzuziehen, sondern ich stehe ja für mich wahrscheinlich gefühlt immer im Mittelpunkt. Ne, dass eine ganz offene Situation ist.
Ja, und der andere Punkt ist, dass wir leider immer noch oft genug haben, dieses zwei Gruppen spielen gegeneinander und dann sind es zwei Kinder, die Gruppe zusammen wählen. Und welches Kind wird als letztes in die Gruppe gewählt? Das Stille, was halt nicht spricht. Mhm. Ja. Also auch das kann so eine sehr, sehr beschämende Situation sein, weil es ja häufig in den Kindern ganz anders ausschaut. Mhm. Ja, sie möchten ja Teil dessen sein.
Was wäre dann der Lösungsansatz?
Der grundsätzliche Lösungsansatz wäre, ich setze mich mit dem Kind und den Eltern zusammen und sage, du hör mal, ne, ich sehe hier, das sind ganz große Herausforderungen für dich. Ich merke hier, dass das sich ganz viel Kraft kostet, ganz viel Mut kostet, dass dir das auch Angst macht. Und dann kann ich mit einem Kind, das ist nämlich auch so ein Tool, ne, wo wir bei Tool sind, ein sehr hilfreiches Tool für Lehrer, skalieren. Wenn es noch nicht mit mir spricht, mache ich eine Skala von 0 bis 10 und sage, du, ich merke zum Beispiel, jeden Donnerstag sehe ich dich nicht in der Schule. Von 0 bis 10, wie sehr hat das denn mit dem Sportunterricht zu tun, der Donnerstag stattfindet? Und dann kann das Kind sein Kuli da zum Beispiel drauf. Und dann kann ich runterbrechen und sagen, wird dir das denn helfen, wenn du beispielsweise mit deiner Freundin erstmal die Übung im Flur machst und dann erst reinkommst? Ja? Ich habe die einmal geübt in Sicherheit, ich weiß, wie die geht und dann kann ich in die Gruppe kommen. Eine Möglichkeit. Es kann aber auch bis dahin gehen, dass wir überlegen, macht das momentan Sinn, diesen Sportunterricht durchzusetzen? Ja, oder ist unser Primärziel nicht, dass das Kind in den anderen Fächern einfach in eine halbwegs entspannte Sicherheit geführt wird? Ja, es halt zum einen lernbereit hat und zum anderen auch überhaupt erst in die Situation bringt, nächste Schritte gehen zu können.
Also was da ja passiert ist durch die Skalieren, ich habe ja schon so einen Perspektivwechsel. Das heißt, ich gehe nicht mehr von meinem Standpunkt aus, das Kind will das nicht, sondern es hat jetzt die Möglichkeit auch zu zeigen und auch rückzumelden, wozu es bereit ist. Es kann nur nicht in der Situation.
Genau, und da ist die Fragestellung dann immer, wenn Sprechen kein Problem wäre.
Ja, ganz genau. Ja.
Was dann? Also wir haben natürlich im Raum Grundschule ja auch Aufführungen, kleine Theaterstücke, die vorgeführt werden. Und da passiert einfach ganz oft Folgendes. Die Kinder kommen nach Hause und sagen, ja, wir machen ein Theaterstück, aber ich spiele da nicht mit. Ich habe da keine Lust zu.
Ja.
Und dann sage ich auch den Eltern, ne, fragt mal euer Kind, von 0 bis 10, wenn Sprechen kein Problem wäre, wie sehr würdest du gerne mitspielen bei dem Stück? Und oftmals kommt dann nämlich raus, wenn Sprechen kein Problem wäre, würden die Kinder sehr gerne Teil der Gruppe sein. Und das sind so ganz wichtige Punkte. Das sind keine alltäglichen Dinge, aber das sind auch so Schlüsselmomente. Achte ich dann in dem Moment, dass dieses Kind, was noch keine Sprechrolle übernehmen kann, trotzdem eine wichtige Rolle im Teil des Ganzen bekommt. Sei es, dass ich sage, hey, du bist jetzt mit XY für die Kulissen zuständig, ne? Also du darfst die malen. Ich brauche deine Hilfe bei der Lichttechnik. Schau mal, hier, ne, du regelst das Licht. Oder aber ich erfinde eine andere Rolle. Also ein Stück, was mir jetzt spontan als Beispiel einfällt, die Co-Piloten. Ne, das ist ja dieses Einschulungsstück, wo sich alle in ein Flugzeug setzen. Und es ist ein Flugzeug. Ja, dann bekommt das Kind eben Eintrittskarten ausgedruckt, ne? Die kann man gestalten und dann ist da eine wichtige Rolle in dem Stück da.
Genau.
Und ich glaube, das ist immer so der grundsätzliche Punkt, einfach immer vorauszusetzen, das Schweigen hat im kindlichen System einen Grund. Also es hat eine Schutzfunktion innerhalb des kindlichen Systems. Es ist keine Wahl, die das Kind hat. Oft wollen diese Kinder, sie wollen sich melden, sie wollen zeigen. Ne? Sie kommen nach Hause und sagen, heute im Unterricht war ich der Einzige oder die Einzige, die das und das wusste. Große Frustration. Ich kann dann nicht mich melden und sagen, hey, ich kenne die Antwort. Sie wollen in die Verbindung gehen zu den anderen Kindern. Sie möchten Teil der, ne, der kleinen Cliquen sein, die sich da bilden. Aber der Schritt für viele Kinder, ne, willst du mit mir spielen, ist gar nicht möglich. Und genauso schwierig ist es aber oftmals auch für die Kinder, wenn da plötzlich Kinder auf sie zukommen und sagen, willst du mit rauskommen? Dann macht das System erstmal so. Dann braucht es nämlich eine Lehrerin oder einen Lehrer, der das vielleicht wahrnimmt im besten Fall oder gerade nur in der Anfangszeit und dann so ein bisschen Übersetzungshilfe leistet, ja, zu dem mutistischen Kind, sagt, ja, guck mal, die wollen mit dir spielen, Da braucht man auch nicht sprechen. Das kam auch richtig gut so. Magst du mal mit rausgehen? Soll ich euch ein Stück begleiten, beispielsweise?
Das heißt, es ist immer das Kind beteiligt. Immer, immer, immer. Es geht gar nichts von oben herab. Ich habe jetzt folgende Methode oder folgendes Ding, was ich gerne einsetze. Auch da gibt es so kleine Erleichterungen. Ich denke so ans Stichwort Bedürfnisarmband oder sowas. Aber es geht eigentlich immer vom Kind aus oder mit dem Kind. Nicht vom Kind aus auch, aber mit dem Kind.
Sollte es das nicht immer?
Ja, aber ich glaube wirklich, das ist noch so ein ganz riesengroßes Missverständnis, dass man eben diesen Fokus auf der Sprache hat und denkt, was hilft denn, um zu sprechen und nicht, was hilft denn, um erstmal sozial teilzuhaben und diese ganzen Dinge, die sind ja viel wesentlicher an der Stelle.
Genau, also wenn wir nochmal zur Schutzfunktion kommen.
Ja.
Ja. Entweder ist da einfach eine große soziale Unsicherheit. Ja, das heißt, es ein Schweigen kann, es wie gesagt, das ist nicht willentlich gesteuert, aber es kann ein Schutz vor Missverständnissen auf sozialer Ebene sein. Für manche Kinder fühlt sich ein, nein, heute darfst du nicht mitspielen oder ne, heute geht's nicht, ja, also fühlt sich an wie eine massive persönliche Ablehnung.
Ja, für wen nicht? Also das ist, wenn man ein Kind ist sowas immer schwierig. Also
da gibt es schon Kinder, die dann sagen, die dir wieder nach Hause kommen und sagen, ja, heute keine Zeit, der ist verabredet, ich frage morgen nochmal, das gibt es ja schon auch. Ne? Aber das kann sich sehr, sehr massiv anfühlen. Das heißt, ich vermeide das. Es kann mich davor schützen, Fehler zu machen. Ja, wenn Fehler zu machen oder Korrektur, sage ich mal so, und Korrektur ist ja etwas, was wir im Raumschule einfach häufig tun, wahrnehmen, erleben. Wenn sich Korrektur anfühlt wie ein persönliches Versagen, dann schützt mich auch das Schweigen davor,
ja,
das zu erleben.
Ist richtig,
ja. Also das gibt natürlich unterschiedliche Dinge. Das heißt, das System des Kindes braucht erstmal die Sicherheit, dass es sich das erlauben kann.
Ja. Okay,
und der größte Wirkfaktor beim selektiven Mutismus ist die Beziehung und die Verbindung und das Gefühl, bei der Person, ne, kann ich sicher sein.
Bin ich angenommen.
Genau.
So wie ich bin.
Ja.
Auch schweigend.
Ja. Und das bedeutet, dass die Kollegin oder der Kollegin, die braucht jetzt gar nicht unbedingt einen riesen Werkzeugkasten. Das kann einfach diese Haltung sein, dass das Kind spürt, okay, die nimmt mich jetzt einfach mit. Und wenn ich nicht reagiere, sagt sie, komm, jetzt hilf mir beim Kopieren. So. Na, oder über Humor arbeitet. Humor, also wenn ein Kind lacht, dann ist die, kann die Angst in dich in dem gleichen Maße gespürt werden. Also gerade so humorvolle Leute, das erlebe ich auch ganz oft, ne? Da ist irgendwie der Onkel Terry, der, dem ist das völlig wurscht, ob das Kind nicht antwortet oder nicht. Der macht einfach weiter seine Spieße, bis da die Mauer bricht und das Kind anfängt zu lachen und dann ist plötzlich Sprache möglich. So. Als kleines Beispiel.
Ist dir schon mal begegnet, dass Kolleginnen gesagt haben, ja, schwierig, aber da habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss schon so viel machen und es wird auch immer mehr und ich bin so belastet und ich kann jetzt nicht mich hier hinsetzen und dieses und jenes realisieren.
Ja, das ist natürlich eine ganz große Sorge. Ne? Und das ist mir natürlich einfach, ich kenne ja das System auch von innen sehr bewusst. Das ist ja auch oft eine Angst, die beim Thema, also wenn man das Wort Nachteilsausgleich oder Förderplan in den Mund nimmt, dann ist es ja schon bei vielen Kolleginnen und Kollegen, sagt sie, noch mehr Arbeit, ich schaffe das nicht.
Mhm. Ne? Muss ich schreiben.
Genau. Ja, leider ist das
ja,
so.
Es geht, glaube ich, nicht so, gar nicht so sehr. Ich habe da auch mit einem befreundeten Kollegen drüber gesprochen, der hat gesagt, wenn ich das Wort Förderplan höre, dann verbinde ich das immer mit noch mehr Arbeit. Und der gesagt hat, vielleicht solltest du mit dazufügen, dass es bei den Kindern mit selektivem Mutismus häufig nicht um noch mehr Arbeit geht, sondern um eine Veränderung in der Haltung zu dem Kind. Vielleicht eine andere Aufmerksamkeit auch während des Unterrichtsgeschehens. Und in der Regel kann alles andere, was an Förderung hilfreich wäre, im Alltag mitlaufen. Ne? Also das die Erlaubnis, während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen, das ist für mich keine Mehrarbeit.
Nee.
Das ist eventuell das Überprüfen meiner Prinzipien und ob ich jetzt damit zurechtkomme, dass ein Kind einfach geht.
Aber das ist das, was du sagst, es ist schon eine Form, also eine starke Form der Haltung, wenn ich davon ausgehe, ich habe ein Kind, egal ob es im selektiven Mutismus ist oder ein anderes mit Förderbedürftigkeit, ich sehe dieses Kind, ich sehe die Förderbedürftigkeit und ich stelle fest, puh, das wird jetzt ganz viel Arbeit, dann spätestens dann stimmt was an der Haltung nicht. Und ich sag mal, für die meisten Kolleginnen trifft das nicht zu. Wenn sie ein Kind sehen, wollen sie etwas verändern. Ihnen fehlt aber dann das Handwerkzeug oder die Art und Weise dazu, wie gehe ich dann darauf ein? Oder auch diese große Angst, die sich dann in mir entwickelt, kann ich irgendetwas falsch machen?
Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das nehme ich nämlich auch oft wahr, diese Frage, wenn jetzt das Kind das und das macht, darf ich dann denn das und das machen?
Ja.
Ja? Das ist ein anderer Punkt, dass die Kollegen sehr in Sorge sind, das Kind aus Versehen so zu belasten oder unter Druck zu setzen, dass sie die Symptomatik verstärken. Das gibt es auch. Ja. Und da geht das dann in die andere Richtung, dass ich sage, dieses Kind möchte Teil sein, ne? Und zum Beispiel die Klassendienste. Das gibt passiert, dass die Kinder die Klassendienste gar nicht machen. Das ist das einzige Kind, das keinen Klassendienst macht. Sowas passiert dann aber innerhalb des Klassenkontextes. Die anderen Kinder sind total sauer.
Ja, der macht das ja nie.
Der macht das nie. Und das Kind sagt, ich kann doch gar nichts dafür. Ich würde das ja machen. Aber es kann natürlich das kommunikativ gar nicht kundtun.
Gibt es dabei bei diesen Sorgen, die Kolleginnen dann haben, ich kann irgendetwas falsch machen, einen Unterschied, einen großen oder einen kleinen, ob es Kinder sind, die im Grundschulbereich sind oder Kinder im weiterführenden Bereich?
Oder ich würde weitergehen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Lehrkräften. Ich glaube, auch da gibt es Unterschiede, was weiterführende Schule im Vergleich zur Grundschule angeht.
Ja.
Also ich möchte es mal vorsichtig formulieren,
okay. Das
ist meine persönliche Wahrnehmung. Es gibt insofern einen Unterschied, als dass die Akzeptanz für das Schweigen, glaube ich, grundsätzlich in der Grundschule höher ist, oftmals.
Hast du eine Begründung dafür, warum das so ist?
Hat das vielleicht mit Erfolgsdruck oder den Kompetenzerwartungen, die erfüllt werden müssen, ist das geschärfter in der weiterführenden Schule? Ist Grundschule entspannter?
Ich glaube schon, dass die Kollegen auf der weiterführenden Schule sehr viel mehr Notendruck haben. Ja,
oder
da jetzt Noten geben zu müssen.
Ja.
Es wird auch immer schwieriger, je mehr es halt eben in Richtung Abschlüsse geht.
Oder gehen auch Kollegen an weiterführenden Schulen eher davon aus, dass der Mensch, der da ist, der Junge, eigentlich ja schon fertig ist und ich bin jetzt eigentlich nur darum, mich um den Bildungsprozess zu kümmern und in der Grundschule ist da, sag ich mal, das Menschenbild, der Blick auf das Kind noch ein anderer.
Das würde ich so pauschal gar nicht sagen, weil ich nehme sowohl im Primarbereich, also im Grundschulbereich, als auch auf der weiterführenden Schule, gibt es Lehrer, die unfassbar großartig ihren Job machen und wirklich ihr ganzes Herzblut da ganz reinlegen und weit über ihre Kräfte gehen. Ja. Diese Vielfalt, die wir mittlerweile einfach haben an Kindern und an unterschiedlichen Bedürfnissen und in einem veralteten Schulsystem irgendwie aufzufangen.
Das haben wir jetzt schon so vielen Menschen gehört. Kritik am veralteten Schulsystem. Ja.
Eigentlich von allen.
Und dann haben wir aber natürlich trotzdem eine Gruppe von Kollegen, die so ihre Sichtweise fahren, die da sehr mit dem Kind kollidiert in dem Moment. Ne? Wenn ich natürlich die Haltung habe, ich bin hier Fachlehrer, ja, also ich bin hier kein Psychiater und Therapeut, dann habe ich ein Problem, wenn ich diese Haltung habe. Ja. Oder das Kind hat ein Problem.
Das Kind hat ein Problem, ja.
Wenn ich sage, dieses Kind hat auf dem Gymnasium nichts zu suchen, weil es hält keine Vorträge und kann nicht sprechen, hat aber parallel dazu schriftliche Noten, die eindeutig belegen, dass es völlig dem Unterricht folgen kann und auch versteht, was da gemacht wird, das kann ich ja auch an den schriftlichen Arbeiten sehen, dann kann man durchaus sich fragen, ne, was möchte ich denn? Also möchte ich diesem Kind jetzt ermöglichen, seinen Weg weiter fortzuführen. Und wenn es offenbar ja auch Freude und die Möglichkeiten hat, hier diesem Stoff zu folgen, unterbreche ich das dann an dem Punkt, wo ich sage, nee, das gehört sich auf dem Gymnasium aber nicht, dass man nicht reden kann?
Dann wird es schwierig, ja.
Dann wird es schwierig.
Ja.
Und auch so ein Satz, ja, das ist ja wohl voll unfair den schüchternen Schülern gegenüber.
Ja.
Ja.
Ach, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber ja.
Ja, weil wir da in der Abgrenzung dann sind, was ist selektiver Mutismus, was ist Sprechscheu? Und das stimmt, was du sagst.
Das ist eine der großen Schwierigkeiten, die viele haben, wenn es dann um die mündliche Note geht und um einen Nachteilsausgleich in Bezug auf die mündliche Note. Weil das von außen ganz schwierig zu greifen ist, dass dein Kind ist, was gerne will, aber nicht kann. In Bezug auf ein Kind, was einfach ein schüchternes Temperament mitbringt. Das hat ähnliche Herausforderungen, das Kind mit einem schüchternen Temperament. Hm. Es ist aber doch durchaus, je nachdem, was für eine Stimmung in der Klasse herrscht. Also es ist ansprechbar. Zu einem schüchternen Kind kann ich beispielsweise im Unterricht kurz hingehen und sagen, sag mir mal eben, vorher habe ich irgendwie deine Augen so blitzen sehen, was hat's denn da für Gedanken so? Und dann kann ich mit dem Kind vielleicht einfach in einem kleineren Kontext kurz mal in den Austausch gehen. Das wird mir bei einem Kind mit einem selektiven Mutismus erstmal nicht möglich sein. Mhm. Ne? Also vielleicht irgendwann, aber erstmal oder in vielen Fällen noch nicht.
Julia, wie begleitest du Eltern im Kontakt mit der Schule?
Ganz unterschiedlich. Manchmal berate ich tatsächlich einfach nur die Eltern, was sie tun können.
Ah, dann ist die Schule außen vor.
Dann ist die Schule außen vor. Okay. Mhm. Und in einzelnen Fällen schreibe ich einen Nachteilsausgleich, Eltern dann auch in der Schule abgeben können. Das wäre so der nächste Schritt. Und in wieder anderen Fällen ist es so, dass wir per Zoom im Grunde ein Briefing machen, individuell auf das Kind zugeschnitten.
Ich hake mal bei dem Nachteilsausgleich nach, weil du hattest vorhin so auch schon erzählt, dass du da eine Vorlage machst. Aber der Nachteilsausgleich muss ja nicht nur von den Eltern kommen. Also das in dem Sinne kommt ja von den Eltern, sondern die Lehrer können da auch eigenaktiv werden.
Natürlich.
Ja. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erwähnen.
Genau, also, ich finde es wichtig, dass alle in einem Boot sitzen. Ja. Ne? Und wenn jetzt nicht irgendwie in einer eine extra Konferenz oder so stattfindet, dann bitte ich dann doch kurz um eine Schweigepflichtsentbindung, um mit der Klassenlehrerin Rücksprache zu halten. Ne, dass das einfach nicht als ein massiver Eingriff von außen, ne, so und so, und jetzt mach das mal bitte, liebe Schule, sondern dass es schon einfach auch richtig verortet wird, als ein Vorschlag, ne, was in Absprache mit Kind, Eltern und im allerbesten Fall eben auch mit den Lehrern, das ist natürlich das Optimalste, wenn sich alle an einen Tisch setzen, als ein Vorschlag, was eben dem Kind im Raum Schule helfen kann, mehr Sicherheit zu finden. Ja, es gibt aber auch Gespräche, das ist natürlich super, da ist Therapie, Lehrer und ich in einem Boot zum Beispiel.
Ja, das ist großartig. Ja? Also im Sinne eines multiprofessionellen,
genau,
Teams.
Genau, ja. Und dann ist wirklich dieses Kind einfach, ja, von allen gleichgeleitet. Und es ist nicht so, dass der eine nach da zieht und der andere nach da zieht. Wir haben natürlich auch Fälle, weil das Kind ja zu Hause völlig, ne? Also es spricht ja zu Hause.
Ja.
Und es haben mir auch schon Lehrer geschrieben, was mache ich denn, wenn die Eltern das nicht einsehen wollen, dass ihr Kind da Schwierigkeiten hat. Ja, wir haben das schon mehrfach angesprochen, das Kind spricht nicht in der Schule. Wir sehen, dass das nicht im Rahmen von einem normalen, schüchternen Verhalten ist und das Kind da einen Leidensdruck hat. Und da ist es mir einfach immer wichtig, wir haben als Lehrer ja die Möglichkeit, dieses, ne, einen Nachteilsausgleich zu gestalten, auch wenn die Eltern das nicht unbedingt unterstützen. Mhm. Und das finde ich, da finde ich, dürfen wir, glaube ich, manchmal mutiger sein. Ja, also wenn wir eben sehen, okay, die Schwierigkeit des Kindes wird jetzt beispielsweise von einem Elternhaus nicht wahrgenommen, dann habe ich aber trotzdem die Möglichkeit und einen gewissen Spielraum, dieses Kind in seinem Schulalltag zu unterstützen.
Also mutiger auch sein, diesen Spielraum zuzulassen.
Mhm. Ja, auch zu nutzen. Also ich glaube, an manchen Stellen ist es tatsächlich so, dass wir, je nachdem, wie viel Kontakt wir haben mit Kindern, die nicht normfunktional sind, sage ich mal, wissen, glaube ich, manche Kolleginnen und Kollegen gar nicht, was so unsere Spielräume eigentlich auch sind. Hm. Ja? Also ich hatte auch schon den Fall, dann wurde gesagt, ja, da muss ein ASF-Verfahren her, ne? Wo aber letztlich gar keiner her musste. Und dann mussten wir die Info über den Nachteilsausgleich in die Grundschule schicken, hm, ja? Um zu sagen, nee, an dieser Stelle geht es nicht um ein ASF-Verfahren, sondern in dieser Stelle geht es darum, dass dieses Kind ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich hat. Mehr braucht es aber an dieser Stelle auch nicht. Je nachdem, in was für Räumen sich das Kind aufhält, fehlt es manchmal ein Wissen drum, was kann ich eigentlich tun?
Gibt es da innerhalb der Bundesländer große Unterschiede in Deutschland, wie damit umgegangen wird zum selektiven Mutismus?
Ja, auch das.
Ja, auch das gibt es, ja. Ja, das stellt man sich gar nicht so vor, aber wir sind halt eben da zersplittert in 16 verschiedene Bereiche und die ticken alle unterschiedlich.
Ja, das ist wahnsinnig unterschiedlich. Also der eine Punkt ist ja, wird der selektive Mutismus überhaupt erwähnt, ja oder nein? Findet man das überhaupt als Begriff?
Wo wird es verortet?
Und das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, wenn ich natürlich als Lehrerin oder als Lehrer nichts finde, ne, dann ist auch die große Frage, woran orientiere ich mich denn jetzt in Bezug auf Nachteilsausgleich? Was darf ich denn jetzt machen? Ich habe das auch schon erlebt, dann hatte das Kind mehr Zeit in der Klausur. Wo ich dann halt auch sagen musste, das ist lieb gemeint, aber das, nee, das braucht das Kind
Punkt,
gar nicht.
Ja, genau.
Ne? Also ja, das
Schreiben
ist,
kann sie ja oder er.
Das ist nicht zielführend. Das, genau, ich meine, es ist Schleswig-Holstein, da ist der explizit aufgeführt, auch mit Möglichkeiten, wie ein Nachteilsausgleich gestaltet werden kann. Und sehr lustig fand ich Baden-Württemberg, die ein wunderbares Paper darüber haben, das beschreibt, was so die Symptomatik des selektiven Mutismus ist.
Ah, das ist ja gut.
Und man denkt dann im ersten Moment, boah, cool. Mhm. Und dann kommt aber der Hinweis, dass auf Gymnasium ein Kind in der Lage sein sollte, zu präsentieren, sich mündlich am Unterricht zu beteiligen und so weiter und so fort.
Ja, ein bisschen problematisch, ja.
Was so die erste Freude, die ich beim Lesen hatte,
dann wieder zunichte gemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Interessanter Ansatz. Ja.
Ja, wichtig ist ja, das auch sichtbar zu machen. Das ist ja gerade mit dem Beispiel, auch wenn es nach hinten raus nicht so positiv ist, aber mit dem Beispiel für das Bundesland Baden-Württemberg eigentlich so ausgeführt, was ist das überhaupt und wie mache ich das beteiligten Personen vor allen Dingen Menschen im Kontext Schule begreifbar. Du hast zum Beispiel einen Brief aus Sicht eines mutistischen Kindes geschrieben. Und den haben wir gelesen oder da haben wir Beispiele gelesen und das war ganz berührend. Wie kam es dazu? Oder magst du es mal mit Inhalt füllen?
Der ist schon ein bisschen länger. Ich glaube, das erste, was ich veröffentlicht habe. mir ging es darum, dass wir emotional erfahren können, wie tiefgreifend das Schweigen eines Kindes im Raum Schule ist. Wir sehen häufig immer nur, das Kind spricht im Unterricht nicht. Wir sehen aber nicht, oder oft wird dann nicht gesehen, das bedeutet auch, werde ich ungerechtfertigterweise beschuldigt, kann ich mich nicht wehren. Das ist die schiere Ohnmacht. Wenn ein Kind erlebt, sei es im Spiel, dann heißt es, der und der hat mich umgeschubst. So. Und das Kind kann in dem Moment nicht seine Sicht der Dinge schildern und sitzt dann womöglich den ganzen Rest der Pause auf der Bank. Das ist hochgradig belastend und manche Kinder vergessen das über Jahre nicht.
Ja? Alles glaube ich, ja.
Ich kann nicht zeigen, was ich kann. Ich kann mich nicht wehren. Ich kann nicht in dem Maße teilhaben, wie ich mir das vielleicht wünsche.
Wie wird denn diese Vorlage, die du da erstellt hast, von den Kolleginnen, von den Lehrerinnen angenommen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ach, okay.
Das weiß ich gar nicht. Ich hatte einmal eine Rückmeldung von einer Kollegin, die sich aber selbst schon viel damit beschäftigt hat und ein ganz wunderbares Verhältnis zu dem Kind hatte. Hm. Und die sagte dann, wenn ich sowas kriegen würde, würde ich mich veräppelt fühlen.
Okay, warum?
Ja. Weil ich ja für das Kind die Worte formuliert habe und nicht das Kind selbst. Mhm. Wie das jetzt andere wahrgenommen haben, das landet gar nicht bei mir. Das wäre natürlich spannend.
Das wäre spannend, mal zu wissen, genau, zu wissen, ja.
Weil natürlich der Brief auch eine Vorlage sein sollte für die Familien oder für das Kind, mitzuteilen, also da sind ja offene Felder, mitzuteilen, was könnte so für mich der nächste Schritt sein? Ne? Was würde ich eigentlich gerne üben in Schule?
Ja, ja.
Ne? Ganz, also das hat genau. Ja schon auch diesen Impuls zu sagen, da und da ist es für mich ganz schwierig. Und da und da kann ich aber mir vorstellen, kleine Schritte zu machen. Und es hat eben aber auch die Möglichkeit, mitzuteilen, was hat mich eigentlich verletzt, ne? Weil die Kinder natürlich schon oft so sagen sollen, oh, der redet wieder nicht oder hast du heute wieder die Sprache zu Hause gelassen? Also solche Sprüche fallen halt schon.
Hast du heute wieder die Sprache zu Hause gelassen?
Ja.
Das ist aber ganz krass, finde ich.
Also eine andere hat in der Weiterführenden war es eben so, dass, du bist ja selber schuld.
Ja. Oh, wow.
Dir wurde eine Stimme gegeben, dann nutzt sie auch. Hm. Also
das ist schon konträr. Ich wollte jetzt eigentlich, also diesen Brief gibt es als Download bei dir auf deiner Homepage. Mhm. Ich wollte das andere noch ansprechen, was es gibt, nämlich die Worte aus der Stille. Mhm. Die stehen da konträr zu dem, was du gerade sagst, weil da einfach mal so offensichtlich wird, was bewegt die Menschen, die selektiv mutistisch sind. Da spreche ich deshalb von Menschen, weil ich glaube, die jüngsten Kinder sind 4 Jahre alt und das älteste, glaube ich, ist ja kein Kind mehr, ein Erwachsener, 33 Jahre alt. Und um das zu lesen, selbst was bei einem Menschen im hohen Erwachsenenalter, im ausgereiften Erwachsenenalter vor sich geht, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und steht, wie ich gerade schon gesagt habe, konträr zu dem, was du gerade an Zitaten gebracht hast aus der Schule.
Ja, das ist nämlich dann das Nächste gewesen, was mir so wichtig ist. Ich habe ja das große Glück im Grunde über den Instagram-Kanal auch ja viele Betroffene dabei zu haben. Und wir haben leider in Deutschland das große Problem, dass wir nicht die Betroffenen fragen.
Ja.
Wir reden ständig über die Betroffenen und entscheiden, was das Beste ist für die Betroffenen, anstatt die Betroffenen zu fragen.
Ihnen eine Stimme zu geben.
Ja, und deswegen ist mein Ansatz auch immer in meinen Beratungen zu sagen, wir holen das Kind mit rein. Ja, wir haben folgende Ideen, aber in letzter Konsequenz darüber zu entscheiden, was ist mein nächster Schritt, ist für jedes Kind ganz individuell. Dann mögen wir vielleicht denken, melden, ja, ist so das Nächste, was wir üben. Und dann sagt das Kind aber, nein, melden ist für mich viel schwieriger. Ich möchte, dass die Lehrer mich dran nehmen.
Und das kann ja durchaus extrem kontraproduktiv sein. Also wenn ich nicht das Kind dabei habe, sondern für das Kind, für das mutistische Kind entscheide, was eigentlich was ganz anderes will, aber es nicht äußern kann. Und wenn es dann etwas aufoktroyiert bekommt, was es gar nicht will, auch sehr problematisch.
Ja. Mhm. Es wird dann einfach nicht klappen.
Ja. Wird dann einfach nicht klappen und einen gegenteiligen Effekt haben.
Ja, und deswegen war es mir einfach so wichtig, die Menschen mal zu Wort zu kommen zu lassen, die es einfach ganz direkt betrifft.
Ja.
Und es ist so berührend, was mir da zugesandt wurde. Und ich glaube, es macht so deutlich, wie unfreiwillig der selektive Mutismus ist.
Ja, richtig, unfreiwillig. Wenn du den Kolleginnen, also den Lehrerinnen, einen Impuls mitgeben dürftest, was wäre das für einer?
Das Schweigen des kleinen Schülers oder des Schülers, der Schülerin niemals persönlich nehmen.
Ja, okay. Mhm.
Es ist kein Trotz, es ist keine Verweigerungshaltung, es ist keine Manipulation. Der womöglich abwehrend wirkende Ausdruck ist Teil der Symptomatik, aber auch nicht vom Kind erwünscht. Und immer davon ausgehen, dass dieses Kind genauso wie alle anderen Teil der Gruppe sein möchte, genauso wie alle anderen gesehen werden möchte. Und selbst wenn es nicht antwortet, wird es jede Aufmerksamkeit wahrnehmen und wertschätzen.
Hm. Ja, vielleicht auch, noch,
das vielleicht nicht.
Vielleicht noch umso intensiver.
Ja.
Hm.
Das jetzt mal weg von den Personen im System Schule. Was wünschst du dir ja tatsächlich im System Schule im Hinblick auf Kinder im selektiven Mutismus? Also im Bereich unseres Schulsystems ein bisschen größer gedacht. Weg von einer konkreten Beratungssituation.
Grundsätzlich würde ich mir, glaube ich, sehr wünschen, dass vielleicht einfach Beratung eingeholt wird, wenn man merkt, wir kommen hier gar nicht weiter, weil das einfach ein Menschenleben auch retten kann, so ein Stück weit. Ne? Also die Kinder verbringen sehr viel Zeit im System Schule.
Also ich muss nicht immer alles selber können, sondern ich kann mir von außen Beratung holen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz.
Ja. Also wie soll das auch gehen?
Ja.
Ja, wie soll das gehen, dass wir als Lehrer mit der Ausbildung, die wir haben,
einfach alles können.
Alles können. Alles es funktioniert können. Nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir tatsächlich sehr wünschen würde, dass wir im System Schule uns mehr erlauben, uns Unterstützung zu holen.
Mehr Vernetzung, mehr Beratung.
Ja.
Mehr interdisziplinär auch. Dafür auch Räume schaffen wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Wo kann man sich mit dir vernetzen?
Man findet mich, glaube ich, relativ schnell, wenn man meinen Namen eingibt, Julia Sporkmann, dann.
Das kann ich bestätigen, ja.
Findet man eine Homepage. Vereinzelte Podcasts, an denen ich schon teilgenommen habe. Und auf Instagram findet man mich unter selektiver.mutismus.
Ja. Also einfach frei sein, dich anschreiben, dich kontaktieren. Da bist du sehr offen für.
Ja, also ich habe natürlich eine begrenzte Zeit und es gibt einfach sehr, sehr viele Fragen, die ich gar nicht pauschal beantworten kann, weil ich halt immer sage, ich brauche mehr Wissen zu dem Kind. Hm. Ja. Die meisten Antworten gebe ich nur, wenn ich das Kind einordnen kann, weil sonst gebe ich irgendwas raus, was für das Kind und für das ganze System gar nicht passt. Kleinere Fragen beantworte ich gerne. Wenn ich weiß, ich kann eine Antwort geben, dann gebe ich die. Ich hatte kürzlich auch eine sehr verzweifelte Mama aus Baden-Württemberg in einer Facebook-Gruppe angetroffen. Das ist ein hochgradig schwieriger Fall. Da geht es wirklich um Ausschluss des Kindes aus der Schule. Dann schreibe ich auch mal eben einen Brief ans Gesundheitsamt und einen Brief an die Schule vor. Ne? Also in dem Fall war es eine Familie, die nicht in Deutschland geboren war und einfach mit diesem ganzen bürokratischen System auch überfordert war und hilflos war. Ich meine, die meisten sind wir zum Teil selbst als Lehrer schon. Ja. Ne? Ja. Wie sollen da Eltern sich zurechtfinden und dann nochmal Eltern, die gar nicht hier in Deutschland groß geworden sind. Und wenn ich da gerade Zeit und Raum habe, dann mache ich auch das mal.
Was ist zum Schluss für dich noch wichtig? Also was darf auf gar keinen Fall in dieser Folge gefehlt haben?
Das wird mir nachher einfallen.
Ich finde, du hast das ganz umfassend und von vielen, vielen Blickwinkeln beleuchtet für uns. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, das uns wirklich ja, viele Perspektiven geöffnet hat, auch nochmal.
Und Horizonte erweitert hat. Und ich hoffe, so geht's unseren Hörern auch. Vielen Dank dafür.
Ich danke euch, dass ich für dieses Herzthema und diese in Schule stillen Kinder ein paar Worte finden durfte.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.